Beginnen wird also Christa Bertag. Sie ist 1942 in Thüringen in Sondershausen geboren worden, machte das Abitur an der ABF 2 in Halle, ist vom Beruf her Chemiefacharbeiterin, hat dann Chemie studiert, hat 1967 ihren Abschluss als Diplom-Chemikerin gemacht und war von 1996 bis 1990, ich sagte es schon, Generaldirektorin im VEB Kosmetikkombinat Berlin. 1990 wurde das Kombinat in eine GmbH umgewandelt und Christa Bertag hat auch nach der Wende in diesem Unternehmen gearbeitet als Geschäftsführerin. Sie hat also tatsächlich Leitungserfahrungen in Ost und West und daraus berichtet sie jetzt.
Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, ich habe eigentlich überlegt, was sagst du heute? Und ich muss ehrlich gestehen, es fällt mir nicht ganz leicht, über dieses Thema zu sprechen, das hier angekündigt wurde. Ich werde es natürlich tun. Warum? Weil mich zurzeit das Weltgeschehen, wie es insgesamt sich darstellt, doch sehr beschäftigt. Es scheint, dass die Welt aus den Fugen ist, dass wir uns in einer Situation befinden, in der jeden Augenblick ein Krieg ausbrechen kann, in der Hass, Egoismus, Machtstreben das Geschehen bestimmen und trotz dieser ganzen Umstände, dieser ganzen Entwicklung, dieses Wissens um die Problematik und die Ängste, die auch bei einigen sind, ist niemand bereit oder niemand hat den Mut, dagegen etwas zu unternehmen. Es gab Zeiten, innere Friedensbewegung oder anderes, wo alle aufgestanden sind und haben gesagt, so geht das nicht weiter. Aber zurzeit wird eben alles so geschluckt. Und es wird eben auch hingenommen, dass zum Beispiel Terroropfer in Westeuropa vielleicht etwas mehr wert sind als Terroropfer in St. Petersburg und so weiter. Und das in Berlin mit einer rot-rot-grünen Regierung. Und da muss ich schon sagen, das bedeutet etwas. Aber so viel dazu, weil ich glaube, man auch den Rückblick nicht ohne weiteres wagen kann, wenn man sich der gegenwärtigen Situation nicht bewusst ist. Und mir geht es vor allen Dingen um diese Verantwortung, und vor allen Dingen auch um Zukunftsvisionen, die man heutzutage vermisst. Wir haben in der DDR sehr viel Vorschriften gehabt. Wir hatten eine zentrale staatliche Planung. Es war alles im Rahmen, aber das Ganze immer unter dem Gesichtspunkt des gesellschaftlichen Ganzen. Und dieses gesellschaftliche Ganze, das vermisst man heute. Die Unternehmen tun und lassen, was sie wollen. Die Regierung ist zum Teil Spielball dieser großen Konzerne. Und man vermisst eigentlich die Sorge, die Daseinsfürsorge für alle Mitglieder der Gesellschaft. Als unser Kombinat 1980 gegründet wurde, das Kosmetikkombinat Berlin, war das im Rahmen der großen Kombinatsbildung, der großen wirtschaftlichen Umstrukturierung oder der wirtschaftlichen Strukturierung, die zu diesem Zeitpunkt erfolgte, in dem viele kleine Einzelbetriebe in größeren Einheiten zusammengefasst wurden. Das geschah unter dem Gesichtspunkt natürlich, eine höhere Effektivität zu erreichen und auf der anderen Seite aber auch, um die zentrale staatliche Planung besser leiten zu können. Unser Kombinat bestand aus 8 Kombinatsbetrieben, die waren territorial verteilt. Der Stammbetrieb war hier in Berlin ansässig und wir hatten etwa 8.500 Mitarbeiter, ein Großteil davon waren Frauen. Das Kosmetikkombinat hat in sich vereint 95% etwa der gesamten kosmetischen Produktion der DDR. Das klingt so banal, wenn man diese Zahlen hört. Dahinter steckt aber, dass wir im Prinzip für die Versorgung einer ganzen Nation verantwortlich waren. Und wenn man dann noch davon ausgeht, dass das Leitungsprinzip in den Kombinaten so war, dass die Generaldirektoren Einzelverantwortung trugen, dann kann man vielleicht ermessen, ich sag mal, das Ausmaß dieser Verantwortung, mit der wir umzugehen haben. In unserem Kombinat wurden nicht nur kosmetische Erzeugnisse produziert, sondern wir waren so strukturiert, dass wir einen großen Teil unserer Verpackungsmittel und unserer Rohstoffe, Riech- und Geschmacksstoffe, Tenside und anderes, auch selbst produzierten, sodass wir im Prinzip autark waren. Natürlich, wenn ich das heute sehe, muss man sagen, wir waren Monopolist in der DDR, was diese ganze kosmetische Produktion betraf, sowohl bei der Versorgung der Bevölkerung im Einzelnen, aber auch Friseurhandwerk, Theaterkosmetik und andere, die wir also beliefert haben, in allen Preisgruppen, in sehr unterschiedlichen Qualitäten. Und wir hatten auch eine hohe Verantwortung für den Export, insbesondere ins sozialistische Wirtschaftsgebiet. Wir haben uns sehr bemüht, unter den gegebenen Bedingungen das Beste aus dem, was wir hatten, zu machen. Denn die Ressourcen waren immerhin überall begrenzt. Und ich kann nur sagen, dank unserer Forscher und Entwickler und eigentlich aller, die an dem gesamten Produktionsprozess beteiligt waren, ist es uns gelungen, doch jedes Jahr wieder neue Erzeugnisse, bessere Qualitäten und noch mehr zu produzieren. Das war wirklich der Einsatz der Mitarbeiter für dieses Kombinat, dafür, dass wir unseren Plan erfüllen konnten. Insgesamt gesehen muss man natürlich sagen, dass wir als Kosmetikkombinat ein Teilchen waren in der Gesamtvolkswirtschaft. Denn im Prinzip waren alle Betriebe, alle produzierenden Einheiten in solchen Kombinaten zusammengefasst und waren Bestandteil der gesamtvolkswirtschaftlichen Planung. Es gab also Zielstellungen, die festgelegt waren von der staatlichen Plankommission, was jedes Jahr zu erreichen war in den einzelnen Branchen. Und das wurde dann aufgegliedert auf die Kombinate. Und insofern war unsere Verantwortung, die wir trugen als Kombinat, nicht nur für uns selbst als eine wirtschaftliche Einheit, sondern es war doch immer von sehr volkswirtschaftlichen Dimensionen. Das klingt vielleicht hochtrabend, es war aber tatsächlich so. Und wir haben es oft bemerkt, wenn wir bestimmte Wünsche, bestimmten Bedarf nicht erfüllen konnten, dann gab es natürlich immer Trouble, sage ich mal, leichthin. Und Ihnen ist bekannt, dass unsere Marken, wenn ich hier mal gucke, ganz bestimmt, Kolbu, Florena, andere Marken werden Sie alle noch kennen, Intra, Lippenstifte und so weiter. Diese Breite unserer Produktionspalette ist uns gelungen, weil wir, muss ich nochmal sagen, selbst unsere Verpackungsmittel zum großen Teil produziert haben und damit auch die Möglichkeit hatten, in unterschiedlichen Qualitäten und vor allen Dingen in unterschiedlicher Gestaltung das zu machen. Es gäbe sicher noch sehr viel zu sagen, vielleicht noch eins. Wenn man heute mal vergleicht, wenn man heute mal den Blick auf die volkswirtschaftliche Sicht lenkt, dann muss man sagen, was ist das eigentlich? Gibt es das überhaupt noch? Soweit ich glaube, gibt es nicht mal mehr Volkswirtschaft als Studienrichtung. weil natürlich jedes Kombinat renditeorientiert, jedes Unternehmen renditeorientiert arbeitet und nur ganz bestimmte Vorgaben durch die Regierung gemacht werden. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Verantwortung der einzelnen Manager und Unternehmer. Wir als Generaldirektoren trugen nicht nur die Verantwortung für die ökonomische Entwicklung unserer Unternehmen, sondern wir hatten im Prinzip auch einen politischen Auftrag, nämlich den Auftrag, dafür zu sorgen, dass die Vorgaben für die Versorgung der Bevölkerung gedeckt waren. Und wenn ich das mal aus meiner Sicht sagen darf als Generaldirektor, dann war es eben so, dass wir unsere Aufgabe auch als Verpflichtung angesehen haben. Wir haben keinen Job gemacht. Ein Job, der mich heute in dieses Unternehmen führt und wenn mir ein anderes mehr Geld bietet, dann gehe ich vielleicht dorthin und mache dies und jenes und arbeite das ab. Wir hatten wirklich aus dem Inneren heraus diese Verpflichtung, unser Bestes für die Gesamtheit zu geben. So viel vielleicht erstmal dazu. Bin gern bereit, dann noch Fragen zu beantworten.
Vielen, vielen Dank. Und da bin ich ganz sicher, dass wir hinterher dann auch schnell diskutieren werden. Aber zunächst wird Christa Luft uns was erzählen. Christa Luftmann ist 1938 geboren in Krakau am See. Sie hat an der HFÖ studiert, promoviert. Sie hat sich 1968 habilitiert und ist 1971 zur ordentlichen Professorin für sozialistische Außenwirtschaft an der HFÖ, also der Hochschule für Ökonomie Berlin, berufen worden. Zu Wendezeiten, sage ich mal, also von 89 bis zum 12. April 1990 war sie Mitglied im Modrow-Kabinett und die Wirtschaftsministerin dieser Regierung. Nach der Wende hat sie nicht die Hände in den Schoß gelegt, sondern hat fleißig weitergearbeitet. Unter anderem war sie 1994 bis 2002 Abgeordnete des Deutschen Bundestages für die PDS, hieß damals die Partei noch. Sie schreibt viele, viele Artikel, hat mehrere Bücher geschrieben, ist Mitglied der Leibniz-Sozietät und vieler anderer Vereine und Gesellschaften. Und heute ist sie bei uns und ich übergebe ihr gern das Wort.
Dankeschön. Also wer sieht, was ich heute für Schuhe anhabe, der wird nicht denken, ich hätte keine anderen, sondern ich passe im Moment in keine anderen, weil ich eine Fußoperation hatte. Ich wollte aber diesen lang zugesagten Termin heute doch nicht platzen lassen. Das nur zur Vorbemerkung. Im Übrigen komme ich wie du von der ABF 2 in Halle. Verbindet uns nicht nur der Vorname, sondern das Studium an der ABF 2 in Halle. Ja, wir haben das Jahr 27 nach der deutschen Einheit und jemand, der sich traut, wie auch ich, öffentlich zu sagen, dass es aus der DDR-Wirtschaft, selbst wenn sie gescheitert ist am Ende, doch etwas Bewahrenswertes gibt, etwas Aufhebenswertes gibt, dann wird man von Politikern, von Unternehmern, von Wissenschaftlern zumeist so etwas mitleidig gelächelt, bestenfalls. Man wird auch der Nostalgie geziehen, aber die bösartigeren Kommentare lauten dann doch, sie sind absolut betonköpfig und ewig gestrig. Das soll uns nicht abschrecken und ich will sagen, so einen Schuh, ewig gestrig zu sein, betonköpfig zu sein, muss sich Christa Bertag nicht anziehen, die wie viele andere Kombinatsdirektorinnen und du warst die einzige Kombinatsdirektorin in dem Kreis, die vielen anderen Kombinatsdirektoren in dem Erzählsalon von Frau Hohenstock über ihr Leben und über ihre Arbeitserfahrungen in Kombinaten der DDR gesprochen haben, so einen Schuh müssen die sich nicht anziehen. Sie haben sehr wohl sehr kritisch betrachtet, was dort auch an Problemen und Fehlern gewesen ist. Aber sie haben eben auch nicht ausgespart, was überlebensfähig hätte sein können, was aufbewahrenswert ist. Zu dem, was, was es an Fehlern, an Problemen gegeben hat, das sage ich mal mit meinen Worten jetzt und zusammengefasst, ganz kurz im Telegrammstil, das ist dort alles zur Sprache gekommen und in diesen Büchern auch festgehalten. Also erstens würde ich sagen, dass das Problem Eigentum an Produktionsmitteln im Grunde nur unter dem Aspekt der Verstaatlichung betrachtet wurde. Ein Parallel dazu, ein Eigentümerbewusstsein zu entwickeln bei den Belegschaften, das ist schon schwieriger gewesen. Und das Ganze, diese Betrachtung von Eigentum an Produktionsmitteln nur unter dem Aspekt der Verstaatlichung, das gipfelte dann ja 1971 in der Enteignung der letzten privaten und halbstaatlichen kleinen und mittleren Unternehmen, was wirklich auch mit dazu beigetragen hat, dass viel Kreativität, Flexibilität, Innovationsvermögen leider verloren gegangen ist. Das war das eine Problem. Was mir persönlich nach wie vor wichtig ist, auch für die Zukunft das zu bedenken. Das zweite Problem war, wir hatten nicht, dass wir geplant haben, war der Fehler. Nein, der Fehler war, dass wir eine überzentralisierte und administrative Planung hatten, die am Ende Initiative in den Betrieben auch ersticken konnte. Wenn Ideen entstanden, für die keine Bilanzanteile und kein Material und wie es alles hieß, geplant war langfristig, dann konnten solche guten Ideen eben auch nicht verwirklicht werden. Und das dritte war, die Bewertung der Leistung in den Betrieben fand im Grunde statt mit Naturalkennziffern. Also Warenproduktion, Exportumsatz, Anteil von Konsumgüterproduktion in den produktionsmittelherstellenden Betrieben und ähnlichen Kennziffern. Was zu kurz gekommen ist, war die Anwendung von Wertkennziffern, darunter auch der Kennziffer Gewinn als ein Effektivitätsmaßstab. Das hat sich im Laufe der 80er Jahre schon ein wenig verbessert, aber die ersten Jahrzehnte der Existenz der DDR, da hatten die Betriebe eben im Grunde nur die Naturalkennziffern als wesentlichen Leistungsmaßstab. Und damit konnte man Effektivität auch im internationalen Vergleich schwer messen. Solche Probleme, von denen ich jetzt nur drei genannt habe, es gibt ganze Bücherregale voll mit solchen Themen, ich muss mich hier ganz kurz fassen dazu, solche Probleme hätten auch bei weiterer Existenz der DDR als selbstständiger Staat gelöst werden müssen, endlich auf den Weg gebracht werden müssen, eine Lösung. Die Motorradregierung hat das in Angriff genommen, aber innerhalb von 3,5-4 Monaten lässt sich sowas alles nicht verwirklichen, zumal wir auf der einen Seite eine D-Mark-Euphorie hatten und in der eigenen Bevölkerung und auf der anderen Seite diese D-Mark-Euphorie in der DDR-Bevölkerung von der Westseite, vom Bundeskanzler Kohl und seiner Mannschaft genutzt wurde, um dann eine Privatisierungs-Euphorie des Volkseigentums in Gang zu setzen. Aber abgesehen von einigen Schwächen, die ich genannt habe, gibt es doch etwas, was nicht vergessen werden darf. Nämlich die Fokussierung der Wirtschaft nicht auf die Profitlogik, sondern nicht auf eine einzelwirtschaftliche Gewinnlogik, sondern auf, das ist hier schon gesagt worden, es gab eine Orientierung auf das Gemeinsame, auf das, die gemeinwirtschaftlichen Dinge. Woran zeigte sich das? Auch hier nur Stichpunkte. Es gab Arbeit für alle, die arbeiten wollten und konnten. Etwas, was viel zu wenig geschätzt wird bis heute, dass Menschen ihr Leben selbst verdienen konnten mit ihren eigenen Händen und nicht angewiesen sein mussten auf die Gnädigkeit von irgendwelchen Sozialeinrichtungen, die etwas gewähren oder nicht gewähren. Es gab den kostenlosen oder kostengünstigen Zugang zu Leistungen der Daseinsvorsorge, von Bildung über Kultur und Gesundheit und ähnlichen Dingen. Wir hatten eine Kulturlandschaft, die sich sehen lassen konnte, wo allmählich, finde ich, kommt das wieder ins Bewusstsein, was es dort alles gegeben hat und was leider den Bach heruntergegangen ist oder immer noch heruntergehen soll. Es muss diesen Gedanken nicht ausbauen, was es bedeutete. Gewinne, die Unternehmen erwirtschafteten, geplante Gewinne mussten in der DDR ja abgeführt werden zu 100% an den Staat. Das war auch nicht anders zu finanzieren, was da an Gemeinschaftsaufgaben, an öffentlichen Dienstleistungen konzipiert war und gewährt wurde. Es musste ja irgendwie finanziert werden. Das war manchmal natürlich für die Generaldirektoren, ich denke, ich kann das sagen, auch immer ein Stich ins Herz, wenn sie 100% ihres geplanten Gewinnes abführen mussten. Sie hatten eigene Ideen auch, was man machen konnte auf betrieblicher Ebene. Aber das wäre eben nicht gegangen, wenn man das Konzept, was es in der DDR gab, nämlich nicht die einzelwirtschaftliche Gewinnlogik zum Fokus zu machen, sondern eine auf die gesamte Gesellschaft bezogene Wirtschaftsweise zu entwickeln. In dieser Richtung könnte man vieles und müsste man vieles noch erwähnen. Aber ich will mal sagen, woran sich für mich ganz besonders erschließt, der Unterschied zwischen einer sozialistischen Wirtschaft und einer kapitalistischen Wirtschaft. Und das wird den Menschen, die Ökonomie studieren, die Volkswirtschaft studieren, andere ökonomische Fächer belegen, das wird denen von Kindesbeinen an sozusagen offeriert und eingetrichtert und an den Universitäten und Hochschulen bis zum PZ gelehrt. Das ist etwas, was der Oberguru unter den amerikanischen Ökonomen mal folgendermaßen formuliert hat. Das ist Milton Friedman, ein Nobelpreisträger der Ökonomie, und der hat gesagt, in einem Lehrbuch, das hundertfach aufgelegt worden ist und aus dem die Ökonomiestudentinnen und Studenten der westlichen Welt sozusagen gefrühstückt haben, wörtlich: Es gibt nur wenige Tendenzen, die das Grundgefüge unserer freien Gesellschaftsordnung so nachhaltig unterminieren könnten, wie das Bestreben von Führungskräften der Großbetriebe, andere soziale Verantwortung zu übernehmen, als lediglich die Aufgabe, für ihre Aktionäre so viel Geld wie möglich zu verdienen. Also ich finde, besser kann man das gar nicht auf den Punkt bringen. Genau das erleben wir jeden Tag in dieser Gesellschaft, in der wir jetzt seit 27 Jahren auch leben. Die Aktienkurse steigen, wenn angekündigt wird, dass Personalabbau erfolgt in einem Konzern. Wenn Fusionen angekündigt sind, die es möglich machen, kostensparender zu arbeiten. Also der bringt das so auf den Punkt, es gibt nur wenige Tendenzen, die das Grundgefüge unserer freiheitlichen Gesellschaftsordnung so nachhaltig unterminieren könnten, wie das Bestreben von Führungskräften, sprich Kombinatsdirektoren auch, der Großbetriebe, andere soziale Verantwortung zu übernehmen, als lediglich die Aufgabe, für ihre Aktionäre so viel Geld wie möglich zu verdienen. Das ist die Logik, die in den marktwirtschaftlichen Lehrbüchern bis heute dominiert. Und insofern ist der Beitrag der Konzerne und deren Chefs zum Allgemeinwohl, sie sollen Steuern zahlen. Klar, sie müssen Steuern zahlen. Aber wenn wir uns das anschauen, was mit den Steuern geschehen ist in den letzten Jahrzehnten, auch in der Bundesrepublik Deutschland, die Unternehmenssteuern wurden massiv gesenkt. Vermögensteuer wurde ausgesetzt. Die Steuern, die anfallen könnten, werden dann zum Teil noch in Steueroasen versteckt. Das alles hat es zu DDR-Zeiten nicht gegeben, konnte es gar nicht geben, weil wir eben dieses andere Prinzip hatten. Mit dem, was der Friedman da gepredigt hat, korrespondiert die geläufige die geläufige These, wenn es der Wirtschaft gut geht, geht es uns allen gut. Ja, ich meine, kein Zweifel, der Großindustrie in der Bundesrepublik Deutschland geht es überwiegend sehr gut. Aber bedeutet das, dass es uns allen damit gut geht? Man braucht doch nur anzuschauen, was, also die Mitglieder der Bundesregierung, die müssen überaus rot anlaufen. In dem Armuts- und Reichtumsbericht, der kürzlich vorgestellt worden ist, wird das schwarz auf weiß noch einmal betont, wie die Differenziertheit in der Bevölkerung aussieht, wie viele Millionen Kinder wir haben, die in Armut aufwachsen, wie viele alte Menschen, die in sich entvölkernden Regionen dieses Landes nicht wissen, wie sie der Einsamkeit entgehen können, Kulturlandschaften, die verschwinden und so weiter. Also es ist nicht möglich, dass in einer Gesellschaft, die auf lange Frist zusammenhalten will, solche Differenzierungen weiter anhalten. Und es kann nicht sein, dass Entscheidungsträger der Konzerne nur danach streben und ihren ökonomischen Erfolg nur daran messen, am Bruttoinlandsproduktzuwachs, an Exportüberschüssen, wo Deutschland ja auch Exportüberschussweltmeister inzwischen ist und damit auch andere Länder an die Wand drückt, am Umfang ihrer Auslandsinvestitionen und so weiter. Es geht gar nicht darum, wie viel Beschäftigung geschaffen wird, wie das Netto-Realeinkommen der Beschäftigten wächst oder nicht wächst und wie die Teilhabemöglichkeiten der arbeitenden Menschen vonstatten geht. Also völlig andere Leistungsmaßstäbe, womit ich nicht sagen will, dass es noch einmal passieren dürfte, dass, wenn es noch einmal eine alternative Gesellschaft gibt zum jetzigen Kapitalismus, dann dürfte es sich nicht wiederholen, dass der Gewinn sozusagen eine Tabufunktion hat. Über Gewinn redet, darf man nicht reden und das ist was Schlimmes. Nein, Gewinn ist notwendig, wenn man all die Dinge finanzieren will, gut finanzieren will, von denen die gesamte Gesellschaft etwas haben soll. Aber es müssen gesellschaftliche Maßstäbe da sein für die Erzielung von Gewinn und für die Verwendung des Gewinns vor allen Dingen auch. Also langer Rede, kurzer Sinn, es muss darum gehen, dass Wirtschaft wieder in die Gesellschaft integriert wird, dass Wirtschaft in die Gesellschaft sich einordnet und nicht, dass die Wirtschaft die Gesellschaft bestimmt. Das ist doch das, was wir jetzt gegenwärtig haben. Und voranzukommen, wäre ein Rückblick auf das, was es in der DDR gegeben hat, nicht unnütz, sondern könnte Anregungen geben, selbst wenn man 1:1 gar nichts übernehmen kann.
Vielen Dank, Christa. Die beiden Frauen haben auch mit Beiträgen in diesem Buch niedergeschrieben, was sie zu sagen haben. Jetzt reden wir weiter. Es ist schon das zweite in der Serie. In diesen Büchern haben Generaldirektoren und Wirtschaftsverantwortliche aus der DDR eben darüber geschrieben, über ihre kritische Sicht dessen, was in der DDR war und was bewahrenswert ist, aber was eben auch zu kritisieren ist. Und damit kommen wir zur heutigen Zeit und Ines Schmidt. Ines Schmidt ist 1960 in Berlin-Friedrichshain geboren worden, also hier in diesem Bezirk. Sie erlernte den Beruf einer Schneiderin und ist 1994 Straßenbahnfahrerin bei der BVG geworden. 1996 wurde sie von den Kollegen zur Frauenvertreterin in diesem Betrieb, zunächst im Bereich Straßenbahn gewählt worden und dann 1999 zur Gesamtfrauenvertreterin in der BVG. Die BVG ist ja keine Aktiengesellschaft, ist ein öffentliches Unternehmen, also eigentlich ein Unternehmen, das der Öffentlichkeit dient und übrigens den Bürgerinnen und Bürgern Berlins auch gehört. Ines Schmidt ist seit 2015 auch im Aufsichtsrat dieses Unternehmens tätig und, wie ich vorhin schon sagte, seit Oktober letzten Jahres Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin. Eine reiche Vita mit viel Lebenserfahrung. Und Ines, du hast das Wort.
Ja, Christiane, ich würde anfangen sollen. Also zu den Vorträgen eben, manche sehe ich genauso. An manche würde ich mich erinnern, wo meine Mutti Rentnerin war, der ging es im Osten als Rentnerin nicht viel besser als im Westen danach als Rentnerin. Ich kann mich auch erinnern, dass da auch nicht alle Kinder reich waren, also auch in der Klasse waren da ziemlich große Unterschiede. Und was ich sagen muss, ist nicht alle Gold, was glänzt. Also ich sag mal so zu Ostzeiten schon, ich habe angefangen in Treffmodelle zu lernen. Treffmodelle war in der Greifswalder Straße, war so ein Bekleidungskombinat gewesen. Und da habe ich immer fleißig an der Nähmaschine genäht und habe gesehen, oben im Zuschnitt und in der Bühne leider fanden die nie alle viel, viel besser Geld. Also wenn wir oben mit der Nähmaschine 700 die der D-Mark verdient haben, dann haben die Jungs unten in der Bühne 1200, also nicht D-Mark, DDR-Mark verdient. Und genau das gleiche war im Zuschnitt. Da habe ich mir gedacht, boah, wieso sitzen denn da nur Männer drin und an der Nähmaschine sitzen die fleißigen Häschen, die lieben netten Mädels. Also das war meine erste Erfahrung. Dann habe ich angefangen in der Bügelei, irgendwann, da war der Meister gerade nicht da, der mir danach auch erklärt hat. Also Ines, wenn ich hier gewesen wäre, wärst du nie im Leben in der Bügelei gelandet. Als erste Frau da unten gearbeitet, dann haben mir die Jungs gezeigt, wie man richtig arbeitet. Haben sie mich in eine Elektrowerkstatt geschickt mit so einer feuerfesten Handschuhe, sollte ich holen, damit ich meinen ersten Mantel auf den Tisch lege. Der zweite Mantel ist eine Woche später festgenagelt worden auf dem Tisch. In der vierten Woche hatte ich Senf unterm Bügeleisen drunter. Also das war immer ganz lustig. Oder zum Feierabend, wir hatten ja zu der Zeit noch keine Damenumkleider, waren dann meine Schuhe oben an Heizungsrohr hochgezogen, war alles voll Knöpfe drin. Und wenn ich dann diese Strippe gefunden habe von diesen beschissenen Schuhe, dann haben die sich oben umgekippt, dann die ganzen Knöpfe über mich rüber gerasselt und das fanden die Jungs total toll. Also wie gesagt, war nicht alles Gold, was glänzt. Ich habe da als Frau in der Bügelei angefangen, 5 Jahre später hat die erste, als zweite Frau angefangen und die Jungs haben mir erklärt, also Ines auf Akkord, auf Stückakkord, die haben mir dann erklärt, also Ines, solltest du im halben Jahr mal ungefähr das gleiche bringen wie wir an Leistung, dann kriegst du auch die guten Sachen, ja. Und das hieß abends mit in der Bodega durchhalten, natürlich wird es ja anerkannt werden, also ist mit ein Schnäpschen trinken, ackerst die ganze Nacht mit den Jungs mit, weil du wolltest ja dazugehören. Haben wir also alle mitgemacht, haben wir alle durchlebt, dann kam der Goldene Westen, die Grenze wurde geöffnet. Und ich habe gemerkt, dir liegt das irgendwie so als Frau zu kämpfen. Erstmal wollte ich keine Schneiderin mehr bleiben. Ich habe mir gedacht, boah, du musst ja irgendwann im Leben musst du ein bisschen was vernünftig machen, als den Leuten lebenlang unter der Achsel rumfummeln. Und dann habe ich gedacht, okay, du musst was vernünftig machen, du wirst jetzt Straßenbahn fahren. Da habe ich gedacht, kann ich nicht verkehrt machen. U-Bahn im Dunkeln geht nicht, wirst du depressiv. Im Bus ist eine Katastrophe, links und rechts da so ein Löschblatt, wo die alle bei den Baustellen durchfahren. Das ist ja hammermäßig, ehrlich. Da habe ich gedacht, Straßenbahn kannst du nicht verkehrt machen, die Schienen haben sie ja gelegt. Ja? Also, aber auch da bin ich zweimal falsch gegleistet, habe ich auch geschafft. Also es schafft kein anderer, aber ich habe es geschafft. Zweimal falsch gegleistet mit der Straßenbahn. Hatte aber mit der Straßenbahn auch nicht lange die Chance. Nach 2 Jahren haben die Jungs zu mir gesagt, Ines, du hast ja so eine riesengroße Klappe. Wir würden uns freuen, wenn hier Frauenvertreterin bei uns in der Straßenbahn machst, habe ich gedacht, na, das ist ja ein totaler Quatsch. Ja? Also die Frauen und Männer verdienen hier das gleiche Geld. Die reden genauso miteinander. Man gewöhnt sich einen anderen Ton an, sag mal so, wenn du nur mit Männern auf der Platte arbeitest, wenn da 800 Männer und 20 Frauen, dann gewöhnt man sich so einen kumpelhaften, so ein, ah ja, natürlich hast du ja recht, Junge. Also man verändert den Ton, man verändert den Umgang. Aber ich habe nicht gemerkt, dass da irgendwie Unterschiede waren. Also die haben die gleiche Bahn, die gleiche Straßenbahn sind sie wie ich gefahren. Die sind auch um 3.57 Uhr vom Hof gefahren. Und die erste Spätschicht, die um 22 Uhr zu Ende war, warst du mit deiner Leiter. Also so war die in deiner Schicht, ja, aber bist du mit dem Bierchen trinken gegangen. Und dann gedacht, okay, machst du da die Frauenvertretung, wenn sie das unbedingt möchten. Schon alleine das Wort Frauenvertretung hat mich ja fast geärgert. Hab dann gemerkt aber in den 2 Jahren, dass es doch ziemlich viele Unterschiede gibt. Habe inzwischen 20 Jahre Gesamtfrauenvertretung in den Berliner Verkehrsbetrieben. Habe gemerkt, dass die Frauen, die also Projekte geleitet haben, dass sie vollkommen anders bezahlt wurden, als die Männer die Projekte geleitet haben, dass selbst in der kleinen U-Bahn-Werkstatt ganz unten die Frauen und Männer unterschiedlich bezahlt wurden, dass die Frauen, die im Lager gearbeitet haben, die haben halt diese Entgeltgruppe 3 gekriegt, die Männer, die dort gearbeitet haben, die haben eine Zulage bekommen, weil sie irgendeinen Sandstrahler bedienen konnten, ja, ganz wichtig. So, da waren Zulagen mit bei und darum haben die Männer immer mehr verdient. Alleine die Ausbildung ist heute noch so. Die Ausbildung ist besten Auslese. Die jungen Frauen, die bei uns mit Abitur anfangen, die arbeiten meistens in so einem kaufmännischen Beruf, weil die Frauen nicht immer noch nicht besser wissen, wie es aus Ostzeiten irgendwie so Friseusin, Verkäuferin, wenn es noch hochkommt, Anwaltsgehilfin, ja? Und wenn es ganz schlimm wird, Assistentärztin. Aber sonst, ich meine, du kannst ja die Frauen fragen, wann du willst. Also da möchte ja keine Chefärztin werden, da möchte auch keine eine Vorstandsvorsitzende werden, die wollen die Mädchen alle nicht mehr. Die wollen alle so einen Zulieferberuf machen. Und da haben wir uns gesagt, boah, müssen wir irgendwas verändern. Und die fangen auch bei uns an, im Unternehmen als Kaufmensch, also im kaufmännischen Bereich. So, das ist am besten aus, die fangen da an, teilweise mit Abitur. So, und die lernen aus und fangen dann an mit einer Entgeltgruppe 4. Alle Ausbildungsberufe, die bei uns im technischen Bereich sind, die fangen alle an mit einer Entgeltgruppe 7, wenn sie ausgelernt haben. Ob es vom Mechatroniker über den IT-Informatiker ist, ja, welche Berufsgruppe. Was meistens die technischen Berufe.
Was ist das, Entgeltgruppe 7?
Was ist eine Entgeltgruppe 7? Na, so 1, 2 raus, so netto. Ja, ja. Das ist also, wie gesagt, diese Unterschiede sind bis heute. Was ich aber gemerkt habe, ich habe ja ganz viel gekämpft, weil ihr hört das ja schon, ich bin ja so eine Kämpfernatur. Wenn ich mich erstmal festbeiße, wird mich ja kein Mensch mehr los. Ich habe zum Beispiel umgesetzt im Unternehmen, wir haben ja Frauen in Elternzeit gehabt, die waren dann zu Hause gewesen und mit dem Westen war ja Haushaltsrat, da wurden ja sofort alle Gesetze wurden ja verändert. Also alles, was die Frau positiv hatte, wurde ja als allererstes weggestrichen. So war es auch in unserem Unternehmen, wenn die Frauen schwanger wurden, wenn sie nach Hause gingen, dann mussten die sich danach im Unternehmen neu bewerben. Also nicht bewerben im Unternehmen, sondern auf eine Stelle. Und wenn die vorher beim Vorstand Sekretärin waren, dann mussten die sich jetzt neu bewerben. So, wenn die aber 3 Jahre raus waren, brauche ich euch nicht erzählen, die hat ja den Arbeitsplatz keiner frei gehalten. Der wurde sofort mit einer neuen oder einem neuen neu besetzt. So, und da haben wir umgesetzt, habe ich gesagt, okay, wir müssen jetzt für die Frauen kämpfen, wenn die in Elternzeit zu Hause sind. Wenn die in Ruhe ihr Kind zu Hause bis 3 Jahre großgezogen haben, dass sie im Unternehmen wieder ankommen und Anspruch haben auf ihren Arbeitsplatz. Dann habe ich für das Ferienlager gekämpft, Ferienlager. War ja zu Ostzeiten, ich war doch ja im Ferienlager, war doch der Hammer, wa? Frühling, Sommer, Winter, immer schön draußen, war doch absolut geil, musstest nur eine Karte nach Hause schicken. Sommer, weiß ich nicht, Wetter ist schön, Essen ist schön und Leitung super, ja? Also ich meine, also für mich war das eine ganz, ganz tolle Erfahrung, ich habe es geliebt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Ferienlager musst du in unserem Unternehmen, BVG musst du was machen, dann haben wir da so einen Verein gegründet. Und mit dem Verein gab es so wieder ein Ferienlager. Ferienlager war natürlich viel, viel teurer als zu Ostzeiten. Es war eben jetzt 360 Euro, wo das Kind dann mit ins Ferienlager fährt, nochmal eine andere Verantwortung. Ich habe selber, bin auch mitgefahren als Aufsichtsperson, hat mir total Spaß gemacht. Konnte man nicht lange machen, weil man auch den Urlaub dafür nehmen musste. Aber wie gesagt, aber Spaß hat es gemacht. Dann habe ich wieder eingeführt, was habe ich dann noch eingeführt? Ach so, Fort- und Weiterbildung von Frauen. Denn dass die Frauen 3 Tage, wenn das Kind verhindert, dass sie 3 Tage eine Aufsicht bekommen, dass sie eine Aufsicht bekommen, was das Unternehmen bezahlen muss. Und das habe ich alles mal vorgetragen. Meine Seniorentruppe in der BVG hat mich eingeladen. Ines, kommst du mal vorbei und dann berichtest du mal, was du alles gemacht hast. Und ich so richtig vom Leder gezogen, was ich alles durchgebracht habe. Also die Elternzeit, den Wiedereinstieg in Unternehmen, den Ferienlager, dass den Frauen geholfen wird, dass es eine Fort- und Weiterbildung gibt, dass es einen Frauenförderplan gibt und dass mit allen gesprochen wird. Die Senioren haben sich richtig Zeit lassen. Ich habe gedacht, mein Gott, stellt ja keiner Frage. Und dann ist ein Senior aufgestanden und hat gesagt, also Ines, ich weiß jetzt nicht, was du hier alle berichtest. Das hatten wir doch zu DDR-Zeiten alle gehabt. Kinder war das peinlich, Leute, ehrlich. Und ihr wollt nicht wissen, wie ich mir das Futter dafür aus Ärmel gerissen habe, dass ich das durchgesetzt habe, ehrlich. Und das ist einfach das, was ich jetzt auch hier höre oder was ich hier mal sagen wollte. Wir haben ganz viele tolle Sachen gehabt. Wir haben nach der Grenzöffnung mit dem Paragraph 218 diskutiert, wie die Kesselflicker. Wir haben in dem Unternehmen inzwischen, sage ich mir, eine ganze Menge erreicht. Wir haben jetzt eine Vorstandsvorsitzende, die Frau Dr. Nikuta, die ist jetzt am 8. März so ausgezeichnet worden, als die Frau des Jahres. eine Hammerfrau, die hat alles verändert, die hat die Quote eingeführt. Ich war damals vor 20 Jahren, wo ich da angefangen habe, gedacht, oh, Quote ist ja eine wirklich müllig, wa? Ich meine, die Frauen, die sollen da anhand ihrer Qualifikation, wa, sollen so bewertet werden und nicht mit Quote. Inzwischen bin ich eines Besseren belehrt worden, ehrlich. Ich habe bestimmt 17 Jahre lang gekämpft, dass der Frauenanteil sich von 17,4% bewegt. Er hat sich nicht bewegt. Nicht nach hinten, nicht nach vorne. Wenn Männer in Führungsebenen zusammenarbeiten, dann arbeiten die zusammen. Die netzwerken, was Frauen, tut mir leid, einfach nicht können. Tut mir total leid, aber das ist so. Frauen helfen sich kaum gegenseitig, die sagen, sag mal, wieso ist denn die da auf dem Posten? Und wieso, ich habe da die gleiche Qualifikation, wie ist die dann? Und so sind Frauen heute noch leider, die netzwerken nicht. Und die Jungs, die halten alle untereinander zusammen. Und vor allem, wenn es um Posten geht, die halten sowas von zusammen. Und die können sich überhaupt nicht leiden. Aber in dem Augenblick, bei den Posten, da können die sich leiden. Da könnt ihr ja wirklich, da könnt ihr drauf wetten. Und das habe ich natürlich auch in meinem Unternehmen, da hat sich nichts bewegt. Und Frau Dr. Nikuta, eine Größe 38, glaube ich, 5 Kinder inzwischen. Und jeden nach vorne ans Mikrofon erklärt und wir führen die Quote ein. Meine Jungs sind fast alle in Ohnmacht gefallen. Die wollten sie alle zur Adoption freigeben, ehrlich. Die wollten sie raus haben aus dem Unternehmen, ehrlich. Und da musste man sie wirklich so ein Stück weit bestützen, bis zu den Führungskräften, die gesagt haben, ist mir doch scheißegal, welche Vorstandsvorsitzende unter mir arbeitet. Also das war richtig heftig gewesen, weil die Frau an Anfeindungen auch aushalten muss. Ah, die ist ein Hammer. Aber die hat eben doch ganz viel verändert, auch für meine Vorstände. Die sind ja auch alle mit Kindern. Aber meistens, wenn Männer in der Regierung arbeiten oder in Führungsebenen, da weiß ja kein Mensch, wie viele Kinder dahinter sind. Weil interessiert euch ja keinen. Wenn Herr Fritzenmeier da oben arbeitet, interessiert dich das doch nicht, wie viele Kinder da sind. Aber wenn da eine Vorstandsvorsitzende ist, sag mal, wie macht denn die mit 5 Kindern? Wer bringt denn die ins Bett? Ach, da ist da bestimmt eine Nanny. Also, was die Leute sich alle für Sorgen machen, wenn das eine Frau ist. Aber Schröder, weiß ich gar nicht, wie viele Kinder hatte Schröder? Kohl, weiß ich nicht, Kohl hat 3 Kinder, ich weiß es nicht. Weil auch kein Mensch interessiert. So, und die Frau ist ins Unternehmen gekommen, vorher war es so gewesen, wenn abends um 22 Uhr die Lampe gebrannt hat in der Vorstandsebene, dann wusste das ganze Unternehmen, das sind Vorstände, die sind fleißig, die bringen was. Weil um 22 Uhr brennt da oben immer noch der Kronleuchter. Die Nikuta hat ihrem Mann versprochen, hat gesagt, wisst ihr was, wir haben jetzt 5 Kinder, morgens bin ich nicht da. Die ist um 5 Uhr schon mit dem Blaumann in der Werkstatt gewesen, hast du halb tot gelacht, diese Kleine, wisst ihr, die, irgendwann ist eine Mutti im Unternehmen genannt, Mutti. Und abends hat keine Lampe mehr gebrannt, weil sie sagt, ich habe meinem Mann versprochen, meine 5 Kinder kriegen die gute Nachtgeschichte von mir. Echt, um 17, 18 Uhr ist in der Vorstandsebene Feierabend, in der Etage. Und meine anderen beiden Jungs sind zu mir gekommen, immer der Henrik Falk, der hat 3 Mädchen zu Hause, hat gesagt, Ines, ich habe vorher nie mit dem Armbrot mit die 3 Mädels zusammengesessen. War ja nicht möglich, weil wir abends noch Vorstandssitzung, Bereichsleitersitzung gehabt haben. Also wie gesagt, mit so einer Frau wurde eine ganze Menge verändert. Wir haben viel verändert. Jetzt arbeite ich bei den Linken, weil ich mir gedacht habe, 20 Jahre Frauenvertretung ist gut. Jetzt habe ich Bayern nicht viele andere. Ich bin jetzt frauenpolitische Sprecherin für die Frauen in Berlin. Also wie gesagt, ist ja nicht viel was anderes. Aber auf jeden Fall werde ich da weiter kämpfen. Sind die 7 Minuten schon um? Ja, okay, gut.
Ja, aber deine Redezeit ist wie im Flug vergangen. Und wir können gespannt sein auf die anderen Anekdoten, die du uns nachher noch erzählst. Aber vorher übergebe ich gerne das Wort an Diana Bader. Diana ist 1976 in Finsterwalde geboren. Sie ist Kauffrau im Eisenbahn- und Straßenverkehr, hat das gelernt bei der Deutschen Bahn AG. Mhm. 2 Verkehrsfachleutinnen, Frauen, sitzen hier auf dem Podium. Diana ist von 1998 bis 2008 Sachbearbeiterin im Kundenservice der Deutschen Bahn Schenker in Duisburg gewesen. Und seit Oktober 2014 Mitglied im Landtag Brandenburg, frauenpolitische Sprecherin für die Partei Die Linke. Und jetzt spricht sie zu uns.
Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen und ich freue mich hier zu sein. Ich muss jetzt mal ehrlich sein, Jutta, ich wusste nicht, dass ich jetzt 7 Minuten reden soll. Ich dachte, du wirst jetzt die Fragen stellen und wir werden die Antworten. Aber gut, ich werde jetzt das mein Bestes geben. Also ich hätte jetzt all meinen 3 Vorrednerinnen stundenlang zuhören können. Also es war alles super interessant, ganz toll. Ich kann da aber nicht so mitreden, weil ich war vor der Wende, während der Wende war ich 12, 13 Jahre alt, musste während der Wende viele schlimme Dinge erfahren von den Arbeiterinnen und Arbeitern, wie vieles geschlossen wurde, viele Kombinate, Unternehmen und viele auf der Straße waren. Nach meinem Abitur bin ich in die alten Bundesländer gezogen, ins Ruhrgebiet, und habe dort auch drei Kinder bekommen. Und ich musste feststellen, wenn man sich erlaubt, als Mutter innerhalb von ein paar Monaten, wenn man das Glück hatte, dort einen Kinder- oder Kita-Platz zu bekommen und man dann vielleicht nach 6 Monaten wieder arbeiten ging, dann war man dort einfach mal Rahmenmutter. Das kannten die alle gar nicht. Die kannten auch nicht den Frauentag oder den Kindertag. Das haben wir denen dann erstmal alles erklärt und gezeigt und die fanden das richtig toll. Die kannten nicht mal einen Kindertag und das haben wir dann dort im Kindergarten so richtig gefeiert und haben Programm aufgestellt und das fanden die Eltern aus dem westlichen Teil Deutschlands richtig toll. Also da fand ich das schon ziemlich traurig, dass das gar nicht so gewertschätzt wird, die Frauen und auch die Kinder, die Familien. Ich bin ja, nach fast 10 Jahren sind wir dann wieder in unsere alte Heimat nach Elbe-Elster zurückgezogen, aufgrund der Heimatverbundenheit. Viele haben gesagt, Diana, wie kannst du da so viel hinter dir lassen, so viel deinen ganzen Lebensweg? Also man hat ja wirklich seinen Vollzeitjob, seinen Betriebskindergarten, man hat alles hinter sich gelassen, den guten Verdienst, aber mir war die Heimat doch wichtiger. Und dann sind wir wieder zurück und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe als Frau wieder von vorne angefangen. Die Männer von meiner Schwester, der Schwager, also mein Schwager und mein ehemaliger Lebensgefährte, die haben alle sofort einen Job bekommen, aber die Frauen haben von vorn angefangen. Aber wir haben uns nicht ermutigen lassen und sind viele Lebenswege oder mussten viele Berufe miterleben. Und ich habe feststellen müssen, so wie du das schon gesagt hast, man ist während der Wende, sind wir wirklich wieder mehrere Schritte zurückgegangen, was die Gleichberechtigung betraf und betrifft für die Frauen. Aber man darf man darf einfach sein Ziel nicht aus den Augen verlieren und weiterhin kämpfen. Ich bin dann auch bei den Linken angekommen aufgrund einer Bürgeranfrage und bin dort auch geblieben. Habe mich in den Kreisvorstand wählen lassen, bin auch bei den LAG Linken Frauen Brandenburgs und seit 2014 bin ich Mitglied des Landtages und bin nicht nur frauenpolitische Sprecherin, sondern auch Sprecherin für Familien, Gleichstellung und Behindertenpolitik. Und ich muss feststellen, auch in der Politik, das ist eine Frau, ich bin auch alleinerziehend, dass man es nicht so einfach hat. Man muss als Frau wirklich immer noch manchmal zweifach, dreifach besser und mehr arbeiten, um überhaupt in dieser politischen Männerwelt anerkannt, ernst genommen zu werden. Und auch heute ist es teilweise schlimmer, was ich aus eigenen Erfahrungen miterleben durfte oder musste. Viele Frauen werden gezwungen, in Teilzeit und in Minijobs arbeiten zu müssen, um überhaupt das Familienleben und das Berufsleben unter einen Hut zu bekommen. Es gibt aber auch Frauen, darunter war auch ich, die einen 40-Stunden-Job hatte, die Überstunden natürlich für lau, ganz klar, und trotzdem hat es nicht gereicht zum Leben. Mit knapp 1000 Euro und 3 Kinder, es hat nicht gereicht und davon sind so viele betroffen und es ist wirklich diskriminierend, wenn man dann sagt, geh doch einfach mal zum Jobcenter und mach eine Aufstockung, beantrage das Bildungssystem, beantrage Wohngeld oder Lastenzuschuss, wo man sich dann sagt, nee, das ist entwürdigend. Man geht über 40 Stunden arbeiten und trotzdem muss man aufstocken gehen. Und das ist nicht richtig in der heutigen Zeit. Und so wie Frau Luft auch schon gesagt hat, dass es immer mehr Kinder gibt, die in Armut leben. Und obwohl Eltern arbeiten gehen, wie schwierig das ist. Und da haben wir wirklich noch ganz, ganz viel zu tun. Und das geht aber nicht nur auf Landesebene, sondern auf Bundesebene. Und ich würde gern manchmal einen Finger schnipsen und dass wirklich alle wieder Arbeit haben und von der sie auch leben können. Das wäre ganz toll. Wenn wir eine Besuchergruppe im Landtag haben, dann haben dann auch manche gefragt, so Frau Bader, was würden Sie sich denn wünschen, was würden Sie denn gern ändern als frauenpolitische Sprecherin? Dann sage ich, also wenn ich das jetzt könnte, also ich würde sogar am liebsten den Haushaltstag wieder einführen. Ich fand den richtig toll, wenn man als Frau, selbst Alleinerziehende, 40 Stunden arbeiten gehen, da hat man kaum Zeit, sich irgendwie ehrenamtlich zu engagieren oder einfach mal zum Fenster putzen oder Behördengänge. Und da sage ich, also da war nicht alles schlecht, die DDR-Zeiten, überhaupt nicht. Und das soziale System, das bestand. Und Familien- und Kinderfreundlichkeit war sowieso da. Das ist alles heutzutage leider nicht mehr so. Jutta, was soll ich noch sagen? Ich kann aus dieser Vergangenheit, was ihr alle so toll, da kann ich nicht mitreden. Ich kann nur von jetzt, so wie es jetzt ist. Und da haben wir noch eine Menge vor uns und noch eine Menge zu tun, auf jeden Fall.